Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Geeinigt. Neue Spielregeln für ARD, ZDF und Deutschlandradio im Netz.
Besorgt. EU-Urheberrechtsreform bedroht das freie Netz.
Gebremst. Der WM-Ball rollt. Die freie Berichterstattung bleibt auf der Strecke.
Beschlagnahmt. Bundesweite Hausdurchsuchungen bei Internet-Hatern.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Matthias Döpfner, dem Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Zeitungsverleger. Zur heutigen Einigung im jahrelangen Streit zwischen privaten Zeitungsverlagen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sagte Döpfner bei der Pressekonferenz heute in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin, Zitat, es gibt heute nur Gewinner.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute vom Deutschlandradio-Intendanten Stefan Raue. Was er zu den neuen Online-Regeln für ARD, ZDF und Deutschlandradio sagt, hört ihr gleich hier in 3 Minuten bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das online-affine Medienmagazin. Was dürfen ARD, ZDF und Deutschlandradio im Netz? Was war das für ein Dauerstreit in den letzten Jahren? Kritik, die kam vor allem von den Verlegern. Zu viel Text, zu presseähnlich. Wie soll man denn da quasi eine eigentliche wirtschaftliche Erfolgsstory erzählen können? Das ist die Story der Verleger.
Ja, da gab es ja auch verschiedene Ausprägungen, zum Beispiel den Streit um eine Variante der Tagesschau-App. Der landete sogar vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Hier und da gab es auch andere Klagedrohungen.
Teilweise, da gab es auch einen richtig scharfen Ton in der Debatte, wir erinnern uns vielleicht, Zeitungsverlegerpräsident, also BDZV-Präsident Matthias Döpfner, der spielte geschickt mit den Begriffen Staatsfunk und es gab auch Nordkorea-Vergleiche.
Tja, eine ganz große Unsicherheit gab es heute, da ist aber eine Lösung vorgestellt worden.
Man hat sich zusammengerauft und das Ergebnis heute auf einer Pressekonferenz in Berlin verkündet und zwar mit der Politik gemeinsam. Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz von der SPD und auch Vorsitzende der Rundfunkkommission und Rainer Haseloff, das ist CDU-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, die waren dabei.
Ja, und von Seite der Verleger war BDZV-Präsident Matthias Döpfner da.
Und von öffentlich-rechtlicher Seite der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm und die Intendanten Thomas Bellot fürs ZDF und unser Intendant Stefan Raue vom Deutschlandradio. Das Fazit, ja, das Kriegsbeil, das wurde begraben. Man hat einen gemeinsamen Kompromiss errungen und gefunden und das alles, ja, das soll jetzt von der Politik besiegelt werden.
Und über diesen neuen Telemedienauftrag sprechen wir mit Stefan Raue. Er ist, wie gesagt, der Intendant des Deutschlandradios und somit auch von Deutschlandfunk Nova, war bei dem Prozess mit dabei und mit ihm reden wir hier bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Raue.
Ja, guten Abend.
Die Ministerpräsidenten, die müssen die Pläne ja noch in Recht und Gesetz gießen, aber schauen wir schon mal auf den verabredeten und jetzt heute vorgestellten Kompromiss. So aus der Nutzerperspektive, die ominöse 7-Tage-Grenze, an der sich ja viele gestört haben, fällt weg. Was ändert sich insgesamt?
Ja, die 7-Tage-Regel hat vor allen Dingen die Fernsehsender getroffen, ne, die mit ihren Beiträgen, Filmen und so weiter dann immer nach 7 Tagen wieder raus mussten. Aber die sind natürlich sehr zufrieden. Insgesamt sagten heute einige auf der Pressekonferenz, eigentlich sind wir alles Sieger und Gewinner und irgendwie sieht es auch, glaube ich, so aus. Es hat ja lange Verhandlungen gegeben. In diesen Verhandlungen ist peu à peu eigentlich immer mehr Vertrauen zwischen den Verlegern und den Öffentlich-Rechtlichen entstanden. Die Länder Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz haben diesen Prozess ja sehr gefördert und hat sich da abgeschottet, heimlich getroffen und hat dann doch mehrere Stunden miteinander immer verhandelt und diskutiert. Und ich würde auch sagen, für das Öffentlich-Rechtliche ist das ein guter Tag, weil es natürlich auf der einen Seite weiß, dass es eine Zukunft in der digitalen Welt hat, dass es sich weiterentwickeln kann, dass es auch mit seinen spezifischen Angeboten einen prominenten Platz in dieser digitalen Welt einnehmen kann. Und die Verleger haben die Gewissheit, dass wir nichts im Sinne führen, was in eine Richtung Zeitung im Netz auch als solche bewertet werden könnte.
Was sind denn das für Regeln, die da verabredet worden sind?
Man hat gesagt, oder man hat das jetzt in Gesetzform gegossen, dass die öffentlich-rechtlichen Telemedien im Schwerpunkt Audio oder Bewegtbild haben müssen. Ein Schwerpunkt heißt jetzt nicht 52% oder so und so viel Zeilen, Text nur und so weiter und so fort, sondern eine Seite unserer Angebote muss aussehen wie die Seite eines Hörfunksenders. Das heißt nicht 100% Audio, aber der Text hat doch eine untergeordnete Rolle gegenüber den Angeboten, beispielsweise der Verleger. Aber unbenommen ist uns weiterhin das sendebegleitende Arbeiten. Auch dort hat man gesagt, es muss möglichst verbunden werden, auch mit Audios oder mit Videos. Aber beispielsweise nehmen wir mal eine Situation, jetzt in Berlin gäbe es eine größere Staatskrise, wir haben noch keine Bilder und Töne, könnten wir trotzdem mit dem Text, der angemessen ist, dieser Situation auch darüber berichten online, müssten nicht warten, bis wir mal endlich ein Audio oder ein Video dazu haben.
Und wie sieht es auf Seite der Verlagsangebote aus? Und es gab ja auch viele Forderungen, die man mal immer wieder in den Medien in den letzten Wochen und Monaten gehört hat. Wo mussten die Verleger auf ihrer Seite vielleicht Eingeständnisse machen?
Na, die Eingeständnisse bestehen erstmal darin, die Verleger haben ja mal gefordert, wie gesagt, die so eine über 50%-Regel, also dass man genau ausmisst, wie viel Text dürfen die haben. Das ging sogar so weit, dass die Verleger im Sinn hatten, dass wir Öffentlich-Rechtliche nur noch Teaser-Texte machen dürfen, die also unsere Audios oder Videos anteasen, also bessere Anmoderation, und das wäre es dann auch gewesen. Also es gab schon ein sehr statisches Bild von dem, was wir im öffentlich-rechtlichen Online-Angebot machen dürfen. Davon sind die Verleger, finde ich, auch sehr schnell und sehr professionell auch abgerückt. In der Diskussion hat sich dann doch ergeben, dass auch Herr Döpfner gesagt hat, wir sind hier als Journalisten und nicht als Zeilenzähler. Wir wollen publizistisch das Ganze bewerten. Deswegen hat man ja auch diese Schlichtungsstelle geschaffen oder will sie schaffen, weil das ist dann eine Schlichtungsstelle von Journalisten, die darüber reden, was die jeweils andere Seite ärgert. Und es ist kein Richterkabinett und kein Expertengremium, sondern es ist ein publizistisches Organ, und wir wollen dort zusammensitzen und sagen, was stört euch, was stört uns und wie können wir zueinander kommen.
Sie haben schon gerade die ganzen Gespräche erwähnt, die es jetzt im Vorfeld gegeben hat zwischen den öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen, zwischen den Verlegern, aber auch mit der Politik. Wie haben Sie die Gespräche erlebt? War das auf Augenhöhe?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, der Springer-Chef ist einer der wichtigsten Verlagsmenschen weltweit, würde ich sagen. Europas zumindest. Ich vertrete einen nationalen Hörfunk mit 3 Programmen. Das sind schon unterschiedliche Aufgaben. Dennoch war der Ton sehr kollegial und sehr nachdenklich und überhaupt nicht so im Stile von wir sind die Großen und wer seid ihr, und die ARD und ZDF-Intendanten haben eigentlich ähnlich gearbeitet. Die beiden Länder haben sich da sehr dienlich auch eingebracht und haben versucht, auch in schwierigen Situationen das Ganze wieder zueinander zu bringen. Also es war so ein Prozess, ne? Es ist wie in vielen Dingen, man muss sich erstmal kennenlernen, ein bisschen beschnüffeln, man muss auch mal bestimmten Streit auch mal ausführen und dann gucken, wie die anderen darauf reagieren. Man muss bestimmte Punkte mal festmachen, die unumstößlich sind, und daraus entwickelt sich dann so etwas wie ein Vertrauen und dann schließlich auch ein gemeinsames Papier, was wir jetzt wirklich guten Gewissens auch alle gutheißen können.
Vor einigen Wochen, Monaten, da gab es ja manchmal Situationen, wo man sich gewundert hat, warum es so scharfe Töne in Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk seitens der Verleger gibt. Zum Beispiel bei Matthias Döpfner, den Sie schon erwähnt haben, in seiner Funktion als BDZV-Präsident, hat er mal hier und da sehr geschickt mit den Begriffen Staatsfunk hantiert. Es gab auch Vergleiche in Richtung Nordkorea. Da hatte man ja eher einen ganz anderen Eindruck, dass jetzt nicht unbedingt man auf eine Einigung aus ist oder auf einen Kompromiss aus ist. War das einfach nur im Nachhinein Taktik, um sich in eine gute Stellung zu bringen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, Matthias Döpfner ist ja auf der einen Seite großer Verleger, muss man wirklich sagen, ein riesiges Medienhaus führt er. Auf der anderen Seite ist er ein Vertreter aller Verlage. Und da gibt es völlig unterschiedliche Interessen. Die einen sind viel kritischer uns gegenüber als öffentlich-rechtliche, als andere Sender, die mit uns auch ja zum Beispiel bei Rechercheprojekten und so weiter eng zusammenarbeiten. Das heißt, er muss diese ganzen Verlage und unterschiedlichen Interessen auch unter einen Hut bringen, muss ihnen auch eine Gesamtstimme geben. Da darf man nicht zu lau und nicht zu still sein. Dafür habe ich viel Verständnis. Er ist allerdings, und das hat er ja heute auch und mehrfach eingeräumt, er ist eben auch einer, der gerne mal ein bisschen zulangt und zuspitzt. Er ist ja Vollblutjournalist Und ich denke, da ist ihm die eine oder andere Formulierung rausgerutscht, die er 3 Sekunden später vielleicht nicht mehr so genutzt hätte. Aber das ist, wir sind alle nicht aus Zucker und wir sind, haben alle schon ein gewisses dickes Fell. Damit können wir umgehen. Ich fand die Atmosphäre mit ihm jetzt während dieser Verhandlung sehr bereichernd.
Wenn wir uns mal anschauen, wie junge Menschen Medien nutzen, auch wie sich der Medienkonsum verändert. Und wenn Sie das abgleichen mit den neuen Online-Regeln, die es jetzt für öffentlich-rechtliche Angebote gibt, passt das zusammen? Sind das eher gute oder schlechte Karten?
Ich finde, es sind gute Karten. Wir haben in diesen Regelungen jetzt drin einen Passus, der ganz klar sagt, die digitale Welt ist die Welt, die Medienwelt der Zukunft. Und die Öffentlich-Rechtlichen wie die Verlage, aber für uns Öffentlich-Rechtliche ist diese Formulierung ganz, ganz wichtig. Die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich für diese digitale Welt auch fit machen können und entwickeln können. Also wir haben eine Entwicklungsgarantie für diese neue digitale Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist ein Stück Zukunft in diesem Telemedienauftrag. Wir wissen alle nicht, was in 2, 3, 4 Jahren gefragt sein wird im Netz, in der digitalen Welt. Und jede Regelung, die uns da jetzt zu stark festmachen würde, würde uns an der Zukunft hindern. Und so haben wir eigentlich die Möglichkeit, unsere Kreativität freien Lauf zu halten lassen und aber immer darauf zu schauen, sind die Ideen, die wir entwickeln, unter Umständen für die Verlage abträglich im Geschäft? Gehen wir in Märkte rein, wo die schon sitzen, wodurch sie sich auch refinanzieren? Da müssen wir aufpassen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, sich selber auch weiterzuentwickeln. Aber unserer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt zunächst mal.
Gibt es einen Punkt, den Sie gerne noch umgesetzt hätten, aber nicht realisieren konnten?
Ja, ich habe das heute auch auf der Pressekonferenz gesagt. Ich kann mit dieser Presseähnlichkeit nichts anfangen. Kein Mensch macht mehr etwas Presseähnliches im Netz. Ich finde, das ist so ein Begriff mit einem uralten Greisengesicht, der da jetzt noch in diesem Gesetz herumsteht. Mussten alle ein bisschen grinsen dazu. Ich glaube, jeder weiß das auch, dass das eigentlich nicht mehr in diese Medienordnung gehört. Aber es gibt keine bessere Regelung, wie man die Öffentlich-Rechtlichen und die Verlagsangebote voneinander trennen kann. Insofern steht es jetzt drin, aber ich hätte auch gut darauf verzichten können.
Das Interview mit Stefan Raue haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ihr habt es gehört, nur Daniel hat die Fragen gestellt. Es gab nämlich nur einmal Gefahrenzulage, wenn man mit dem Intendanten spricht. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das urheberrechtskonforme Medienmagazin. Ach Mensch, da haben wir so schon wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, durchs Online-Dorf. Kaum sind die neuen Datenschutzregeln in Kraft, kümmern sich die EU-Politiker um ein neues Vorhaben. Und da gibt es auch schon ordentlich Wirbel. Ein moderneres Urheberrecht soll her. Und über die aktuellen Pläne wird im EU-Parlament in der kommenden Woche diskutiert. Und da gibt es einige Details, die derzeit die Gemüter erhitzen. Besonders 2 Teile regen Netzaktivisten auf und die sagen sogar, wow, da sehen wir das freie Netz in Gefahr. Da sollten wir mal drüber reden, Herr Päder.
Das tun wir jetzt auch. Reden wir zuerst über den einen Punkt, nämlich den, dass Anbieter von Webseiten verpflichtet werden sollen, auf Upload-Filter zu setzen. Das wird dann so funktionieren, sobald ein Nutzer Inhalte auf eine Website oder eine Plattform hochlädt, da müssen Content-Filter automatisch prüfen, ob es bei diesen hochgeladenen Inhalten Copyright-Verletzungen gibt. Und die Kritiker, die monieren jetzt, dass solche Filter sehr teuer sind und es ja außerdem quasi eine Infrastruktur für Zensur dadurch entsteht.
Tja, das ist schon mal das der eine Baustein, für den es gerade viel Aufregung gibt. Und der andere ist, da sage ich dir nur mal so ein Hashtag, Herr Päler. Leistungsschutzrecht.
Ach, schon wieder.
Ja, ne? Kennen wir in Deutschland, gibt es ja hier bei uns. Jetzt könnte das zu so einer Art europaweiter Linksteuer mutieren. Denn in der Diskussion ist eine verschärfte europäische Variante. Am Ende sollen davon Verlagswebseiten profitieren und ja, Anbieter wie Google und Facebook in die Pflicht genommen werden. Aber grundsätzlich ist es dann künftig so, wenn es so durchgeht, wer einen Link auf einen Artikel eines Verlagshauses setzt, muss dafür bezahlen, selbst wenn man jetzt den inhaltlich nur paraphrasiert. Also das ist schon interessant. Und Verleger erhoffen sich davon mehr Einnahmen und zwar direkt von Google, Facebook und anderen Playern, die Inhalte auf Nachrichtenwebseiten verlinken, aber das trifft halt alle Links.
Ja, und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch Mozilla auf den Plan getreten und hat sich in die Debatte eingeschaltet und die Bürger in der EU tatsächlich aktiv aufgerufen, ihre Europaparlamentsabgeordneten anzurufen und denen mal die eigene Meinung zu sagen. Und ja, das ist eigentlich ein guter Hinweis von Mozilla. Deswegen telefonieren wir jetzt auch mal mit dem EU-Parlament.
Tja, was gut ist und was schlecht ist an den aktuellen Urheberrechtsplänen, das besprechen wir mit Timo Wölken. Er ist SPD-Mitglied und mit 32 Jahren auch einer der jüngsten Abgeordneten im Europäischen Parlament. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Warum braucht es ein moderneres europäisches Urheberrecht?
Naja, also das Urheberrecht, das wir kennen, schützt auf der einen Seite Kreative, also die kreativ arbeiten und sorgt dann für einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit am Zugang von neuen Werken und halt den Interessen der Urheberinnen und Urheber. Und das muss auch im digitalen Zeitalter gelten. Und wenn wir uns den digitalen Binnenmarkt anschauen, sehen wir in 28 Mitgliedstaaten 28 unterschiedliche Urheberrechtsregime. Und deswegen müssen wir eigentlich eine Vereinheitlichung hinbekommen, denn es macht ja gar keinen Sinn, dass in einem digitalen Binnenmarkt, wo Daten innerhalb von Millisekunden mehrere Grenzen überschreiten können, 28 unterschiedliche Regelungen gelten. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir ein neues europäisches Urheberrecht anstreben. Zum Beispiel, wenn wir uns die Frage anschauen, künstliche Intelligenz, wie intelligente Algorithmen lernen, dann lernen die hauptsächlich dadurch, dass sie riesige Mengen von Daten durchsuchen und diese dann immer wieder verarbeiten. Und dieses sogenannte Text-and-Data-Mining zum Beispiel regeln wir jetzt europaweit. Das ist gut.
Es gibt ja auch verschiedene Punkte, da können wir mal auch mal uns also auf zwei Aspekte beispielsweise stürzen, die deutlich diskutiert werden. Zum Beispiel gibt es Kritik an den sogenannten Content-Filtern, die auch vorgesehen sind. Lassen Sie uns da vielleicht erstmal auf die Funktionsweise schauen. Was sollen die nach den aktuellen Plänen erreichen?
Ja, der Artikel 13 der Urheberrechtsrichtlinie sieht sogenannte Upload-Filter vor. Das heißt, Daten, die auf Plattformen im Internet hochgeladen werden, sollen automatisiert daraufhin untersucht werden, ob in dem Datensatz urheberrechtsrelevantes Material verwendet wurde. Also wenn ich zum Beispiel Musik hochlade, wenn ich Bilder hochlade, wenn ich einen neuen Text hochlade oder wenn ich ein Video hochlade, sollen diese Upload-Filter gucken, ist in dem Material, was hochgeladen wird, Material drin, das urheberrechtlich geschützt ist. Und schlägt dann so ein Filter an, kann das Material gar nicht mehr auf der Plattform erscheinen. Und damit würde Artikel 13 eine Vorabkontrolle von Daten einführen.
Das ist ja ganz interessant. Ich glaube, YouTube hat ja schon sowas. Wer schon mal so ein eigenes Video hochgeladen hat, da ist das ja vielleicht schon mal erlebt, dass das Video dann nicht veröffentlicht werden konnte, weil da irgendwie die Musik im Hintergrund war oder so. Wie stehen Sie denn zu diesen Upload-Filtern?
Also das YouTube-System ist das Content-ID-System, das blockt ja nicht direkt, sondern es informiert die Rechteinhaber und Rechteinhaber haben dann die Möglichkeit einzuschreiten und der Nutzer, der das hochlädt, erhält dann einen sogenannten Strike. Und diese Upload-Filter setzen halt ein Stück vorher an und sagen einfach, okay, ich habe hier Material erkannt und deswegen darf dieses neue Video gar nicht mehr das Licht der Welt erblicken. Und ich lehne Upload-Filter tatsächlich ab, denn ich sehe in dieser Vorabkontrolle eine reale Gefahr für die Kunst und auch die Meinungsfreiheit. Und ich glaube nicht, dass Algorithmen in der Lage sind, eine Urheberrechtsverletzung von einer legalen Verwendung von Werken zu unterscheiden. Ich frage mich wirklich, wie Algorithmen zum Beispiel Satire, Parodie oder auch ein Werk, das im Rahmen des Zitatrechts verwendet, also legal verwendet wird, unterscheiden können soll. Und es besteht dann tatsächlich die Gefahr, dass eigentlich legaler Content gar nicht mehr hochgeladen wird. Und dass das nicht irgendwie wirklich eine reale Gefahr ist, sieht man an verschiedenen Beispielen. Ich will vielleicht mal zwei nennen. Eins der bekanntesten im Jahr 2016 war die Serie Family Guy. Da haben die Produzenten eine Videospielsequenz eines Basketballspiels verwendet, was sie auf YouTube zu sehen war. Und danach hat der Sender, der Family Guy ausgestrahlt hat, gesagt, das ist urheberrechtlich geschütztes Material. Und der erste Urheber, der das die Videospielsequenz hochgeladen hat, hat dann auf einmal den Strike bekommen, obwohl er ja der Urheber war. Oder ein aktuelles deutsches Beispiel aus diesem Jahr ist zum Beispiel das Kollektiv Pink Stings, also die sich gegen Sexismus einsetzen. Die hatten ein Video Not Heidi's Girl und da haben sie vorher bei RTL drüber berichtet. Und RTL hat dann bei YouTube angemeldet, das ist unser Material. Und das Video von Pink Stings wurde dann geblockt, weil der Algorithmus gedacht hat, die Rechte gehören RTL. Also es gibt wirklich Gefahren, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und das sehe ich wirklich sehr, sehr kritisch. Und hinzu kommt, dass wir Upload-Filter tatsächlich ja auch weiter aufbohren können. Also jetzt sollen sie nur Urheberrechtsverstöße suchen, später sollen sie dann vielleicht bei weiteren Tatbeständen anschlagen. Und das alles sehe ich wirklich sehr, sehr kritisch.
Da kommt wieder so der alte Hashtag Zensursula, der ja auch mal eine Zeit lang heftig diskutiert wurde, also wieder bei einem hoch ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Also es kann zu einer Zensur kommen, wenn wir da nicht aufpassen. Und insofern müssen wir da wirklich aufpassen, dass wir die Büchse der Pandora nicht öffnen. Und erschwerend kommt hinzu, dass das Vorschlagspaket, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, wirklich auch viele Rechtsunsicherheiten enthält. Und selbst der verantwortliche Berichterstatter von der CDU, Herr Voss, hat jetzt gerade im ZAP-Magazin gesagt, dass er selbst gar nicht weiß, auf welche Plattformen die neuen Regeln überhaupt alle so angewendet werden sollen. Und ich persönlich habe, nun bin ich aber auch Jurist, ich persönlich habe ein Problem damit, dass wir hier ein Rechtsregime schaffen, das nicht allabstrakt generell gelten wird, sondern jede Plattform, die im Gesetzgebungsprozess laut genug geschrien hat, laut genug lobbyiert hat, hat eine Ausnahme bekommen. Zum Beispiel die Wikipedia, zum Beispiel Dropbox, zum Beispiel GitHub. Und das zeigt, dass unser Regime, was wir hier anlegen, überhaupt nicht zukunftssicher ist, weil niemand von uns weiß ja, wie sieht das Internet in 10 Jahren aus. Und deswegen finde ich es so gefährlich, dass wir jetzt starre Ausnahmen schaffen, anstatt ein abstrakt generell funktionierendes System zu etablieren.
Es gibt noch ein anderes Thema, wo sich einige gerade sehr viel Sorgen machen. In Deutschland gilt ja ein Leistungsschutzrecht und in der Diskussion ist da jetzt auch eine verschärfte europäische Variante. Einige sprechen da auch von einer Art Linksteuer auf Verlagsangebote. Also im schlimmsten Fall muss für einen Link auf einen Artikel von einem Verlag bezahlt werden, selbst wenn man den nur paraphrasiert. Und da gibt es jetzt eine interessante Debatte drum. Wie nehmen Sie die wahr?
Also die Debatte rund um das Leistungsschutzrecht hat mittlerweile glaubenskriegartige Züge angenommen. Die Debatten, die in Spanien und in Deutschland, als das Leistungsschutzrecht in den beiden Ländern eingeführt wurde, sind nichts dagegen, was im Moment hier auf europäischer Ebene passiert. Und die beiden Lager, kein Leistungsschutzrecht und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir brauchen ein Leistungsschutzrecht, stehen sich wirklich unversöhnlich gegenüber. Und als zum Beispiel Doro Beer, die deutsche Staatsministerin für Digitalisierung, ihr Nein zum Leistungsschutzrecht bekräftigt hat, bei der Einführung war sie eine von 2 Unionsabgeordneten, die dagegen gestimmt hat, ist sie zum Beispiel in völlig unprofessioneller Art und Weise und völlig offen auch von Zeitungen angegriffen worden. Und ja, in der Debatte hat zum Beispiel auch der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments festgestellt, dass das Leistungsschutzrecht ungeeignet für die Ziele der Richtlinie ist. Und insofern sehen wir hier wirklich eine sehr festgefahrene Debatte.
Viele Netzaktivisten, die sehen mit den aktuellen Plänen das freie Netz in Gefahr. Das habe ich an vielen Stellen gelesen. Teilen Sie diese Befürchtung?
Ja, ich glaube, dass die Regelung das Internet, so wie wir es im Moment kennen, wirklich negativ beeinflussen kann. Und wie schon gesagt, mit den Upload-Filtern werden wir so eine Büchse der Pandora öffnen, weil ja die Filtertechniken auf alle möglichen Tatbestände ausgeweitet werden können. Startups wird es enorm schwierig gemacht werden, diese Filtertechniken einzukaufen, Rechtsanwaltskosten sich leisten zu können. Große Plattformen, Facebook, YouTube, Google haben natürlich die Rechtsabteilung und das Geld, diese Dinge durchzusetzen, aber kleine Startups werden das nicht haben. Und dann gibt es zum Beispiel das neue Portal nebenan.de, die haben so 50 Mitarbeiter und auf die würden diese Regelungen auch angewendet werden und die hätten gar nicht die Kapazitäten, gar nicht die Möglichkeiten, dieses Recht durchzusetzen. Also ich sehe schon auch die Gefahr, dass wir den Zustand, wie wir ihn jetzt im Netz haben, auch für Zukunft zementieren und dass Weiterentwicklungen nicht möglich sind. Und es wird, glaube ich, auch passieren, dass Plattforminhalte eher nicht zum Upload zulassen, eher blocken, als dass sie, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Und insofern glaube ich, dass wir wirklich hier einen Regelungssatz haben, der nicht zukunftsfest ist und tatsächlich eine Gefahr darstellt.
Sie haben ja schon am Anfang gesagt, dass Sie sich freuen, dass das Urheberrecht dann auch vereinheitlicht wird, hier auch im europäischen Binnenmarkt. Gibt es noch ein Detail, was Sie denn auch gut finden?
Also der Ansatz, die Vereinheitlichung zu versuchen, ist wirklich gut. Gut ist auch, dass Informationsrechte für Urheberinnen und Urheber gestärkt werden, damit Kreative auch sehen, wo ihre Werke verwendet werden. Ich würde mir hier aber tatsächlich noch deutlich stärkere Regelungen wünschen und deswegen werden wir als Sozialdemokraten im Europäischen Parlament auch noch einen alternativen Kompromiss einbringen, indem wir fordern, dass es wirklich faire und angemessene Vergütung für Kulturschaffende gibt. Und bis jetzt hat die konservative Mehrheit, die ja die Kompromisse ausgehandelt hat, ihren Fokus sehr stark auf Rechteinhaber, also zum Beispiel Plattenfirmen, gelegt und gar nicht so sehr auf die Künstlerinnen und Künstler selber, also die ursprünglichen Urheber. Also, und ich finde, da müssen wir mehr ran und insofern können wir den positiven Ansatz noch besser machen.
Ja, Sie deuten es auch gerade schon an, es wird noch debattiert. Wo stehen wir denn da im Gesetzgebungsprozess? Wie geht es da jetzt weiter?
Ja, kurz vor knapp, es wurde ja sehr lange verschoben und jetzt am 20. Juni soll der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments dann wirklich endgültig abstimmen. Und nachdem der Rechtsausschuss abgestimmt hat, geht das Dossier ins Plenum und da haben dann alle Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, nochmal dagegen zu stimmen, dass das Rechtsausschussergebnis in den sogenannten Trilog geht. Trilog sind dann Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament, Rat und Parlament sind ja gemeinsame Gesetzgeber und wenn wir nicht wollen, dass es in den Trilog geht, weil das Ergebnis vielleicht zu negativ ist, dann haben wir ungefähr im Juli im Plenum die Möglichkeit, dieses Ergebnis noch wieder zu retten. Und dann würden wir im Plenum nochmal alle Abgeordneten darüber diskutieren. Das würde dann aber noch ein bisschen dauern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt es erstmal auf den 20. Juni an und danach geht es ins Plenum.
Haben wir noch gleich einen kleinen Politik-Grundkurs mitgenommen. Super. Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview.
Timo Wolken war das, SPD-Politiker und Mitglied im EU-Parlament. Gehört habt ihr das bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Ja, das Ablagemagazin.
Tja, Herr Peer, müssen wir echt mal wieder machen hier, weil diese Woche gab es ja so viele Medienthemen. Ja, ja. Wir bringen Ordnung rein.
Lochen, heften, abheften.
Das ist eine sehr, sehr interessante Medienwoche. Da haben sich die Ereignisse eigentlich überschlagen. Mhm. Das nochmal so kurz vor der Sommerpause. Das fand ich sehr interessant. Und da waren auch sehr viele ernste Themen drin. Wir wollen das für euch noch einmal zusammenfassen an dieser Stelle. Denn gerade hat uns noch eine Nachricht vom WDR erreicht. In den letzten Wochen stand der Sender ja wegen des Umgangs mit Vorwürfen gegenüber einzelner Mitarbeiter in Sachen sexueller Belästigung in der Kritik. Und jetzt hat es in diesem Zusammenhang eine Kündigung gegeben, zumindest ist die heute vom Sender bekannt gegeben worden. Und ich zitiere einfach mal die Meldung der Deutschen Presseagentur dazu. Der Westdeutsche Rundfunk hat seinen Fernsehfilmchef und Tatortkoordinator Gebhard Henke gekündigt. Der Grund dafür seien glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs, teilte der größte ARD-Sender am Donnerstag in Köln mit. Aus Sicht des WDR besteht kein Vertrauensverhältnis mehr. Henke bestreitet die Vorwürfe. In den vergangenen Wochen hätten dem WDR mehr als 10 Frauen über sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten von Henke berichtet. Teils in Zusammenhang mit Machtmissbrauch, teilte der WDR mit. Diese Schilderung habe man sorgfältig überprüft und dazu auch Henke gehört. Dieser habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Im Ergebnis hielt der WDR die von den Frauen geschilderten Vorfälle für schwerwiegend und glaubhaft.
Wir erinnern uns dazu passend, im vergangenen Monat hatte der WDR bereits ja einen Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt. Nach Informationen des Magazins Stern und auch des Recherchebüros Korrektiv soll es sich dabei ja um einen Fernsehkorrespondenten gehandelt haben, dem zahlreiche Belästigungsfälle vorgeworfen werden. Die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulff-Mattis, die untersucht zurzeit, wie der WDR in der Vergangenheit ja mit Hinweisen auf sexuelle Belästigung umgegangen ist.
Kommen wir zum nächsten Thema. Mhm. Das war auch interessant, gerade passend zum Start der Fußball-WM, wo man ja auch immer gerne mal in Russland kritisiert, wie transparent mit Presse umgegangen wird. Aber da müssen wir hier in Deutschland auch mal teilweise an die eigene Nase packen. Und da geht es zum Sportjournalismus, um die kritische Berichterstattung darüber. Die ist aber gar nicht so einfach, wenn sich Sportverantwortliche auf Medienseite kritischen Fragen entziehen. Und deshalb gibt es gerade einen Streit, ich sag mal so, zwischen der ARD und der ARD.
Ja, könnte man so sagen. Also, worum geht es konkret? Also, es geht um einen Streit zwischen Axel Balkowski und Daniel Buß. Zweiteren kennen wir hier, weil er auch häufiger bei uns im Medienmagazin auftaucht. Ist Medienjournalist, berichtet unter anderem für den RBB, das Medienmagazin dort vom Kollegen Jörg Wagner und auch für das Medienmagazin ZAPP vom NDR. Und Daniel Buß steht jetzt in einem Konflikt mit Axel Balkowski. Der wiederum ist Sportkoordinator der ARD und in dieser Funktion erstens nicht ganz unwichtig und zweitens auch jetzt zuständig ganz konkret für die Berichterstattung von der Fußball-WM in Russland. Und genau deswegen passt ja, hat Buß für das RBB-Medienmagazin ein Interview von ihm angefragt, für die letzte Ausgabe, hat aber eine Absage bekommen. Das ist möglicherweise erstmal noch nichts Besonderes, aber die Begründung, die in der Absagemail stand, die war schon interessant. Einerseits, hört man auch nicht zum ersten Mal, sei Balkowski leider komplett verplant gewesen. Das ist, glaube ich, eine Ausrede, die viele gerne benutzen. Mag ja auch gestimmt haben, will ich gar nicht werten. Aber spannend ist, er hat tatsächlich in dieser Mail auch geschrieben, er wolle an keiner Sendung teilnehmen, in der Daniel Buß seine Sichtweise auf den ARD-Sport ausbreiten kann. Und das ist natürlich, soll es so gewesen sein, tatsächlich ja, quasi Novum. Jörg Wagner jedenfalls hat in seiner Sendung zitiert aus dieser Absage und Daniel Buß war bei ihm. Der berichtete dann auch noch, dass das quasi nicht das erste Mal war, sondern es einen ähnlichen Fall schon mal gegeben hat, als er für ZAPP dort angefragt hat.
Ja, lass uns das nochmal ein bisschen einordnen, Herr Paes. Erst nochmal die Frage, was hat Balkowski denn gegen Daniel Buß? Was kann der Grund sein? Was wissen wir da?
Genau wissen wir das natürlich nicht. Und was er jetzt Balkowski Buß vorwirft, das ist nicht bekannt. Und Balkowski will das auch selbst nicht sagen. Also über Medien, Stefan Niggemeier hat bei ihm angefragt dazu und hat eine Antwort bekommen, die da hieß, seine persönliche Meinung zu Herrn Buß sei nicht von Belang. Aber was am Ende bleibt bei allen, die sich damit beschäftigen, ist, dass man das Gefühl hat, da soll jemand, der kritisch tatsächlich berichtet, irgendwie vielleicht ausgebotet werden. Also Daniel Buß hatte nämlich genau das getan und Verbindungen von ARD-Sportjournalisten zu verschiedenen Sportverbänden kritisch beleuchtet. Und deswegen sieht Daniel Buß es jedenfalls selbst so. Er vermutet, dass hinter diesem Verhalten der Versuch steht, dafür zu sorgen, dass eben Daniel Buß dieses spezielle Thema, diese Abhängigkeiten der ARD-Sportleute, nicht mehr so intensiv bearbeiten kann. Genau, also schon Methode, vermutet der
das
Betroffene.
Das sagte er über Medien gegenüber. Genau. Wie sieht es bei Balkowski? Wie hat er sich über Medien geäußert?
Ja, der sagt, ist im Grunde, ich übersetze das mal, Quatsch. Also es gäbe keinen Sendungsboykott. Dass er jetzt in diesem Fall dem RBB-Medienmagazin kein Interview gegeben hat, das sei einzig und allein darauf zurückzuführen, dass er es eben eine zeitliche Problematik gegeben hat. Steht natürlich jetzt in Widerspruch zu der Mail, aus der Jörg Wagner in seiner Sendung ja zitiert hat. Da war eben ja eben Buß als zweiter Grund neben dem Terminthema genannt worden. Jetzt ist genau diese Mail aber auch wiederum etwas, was Balkowski aufstößt. Und er sagt, die ist eigentlich vertraulich gewesen und ist überhaupt nicht damit einverstanden, dass jetzt aus dieser Mail auch noch zitiert wird. Also gelesen hat man sie bis jetzt auch noch nirgendwo, deswegen.
Wie haben sich die Sender RBB und NDR, wo ja ZAPP ausgestrahlt wird, in diesem Fall denn bislang positioniert?
Also erstmal springen sie ihrem Mitarbeiter Daniel Buß bei. Also beispielsweise hat die ZAPP-Redaktionsleiterin Annette Leiterer gesagt, also ein Interview abzulehnen, weil er bei einer Redaktion ein bestimmter Autor beschäftigt sei, das sei schon eine neue Vorgehensweise und wir stehen zu unseren Autoren. Sie wünscht sich aber eben, dass Balkowski sich wie andere in der Branche auch durchaus kritischen Fragen stelle, weil nur dann ja auch eine kritische und angemessene Berichterstattung über so ein wichtiges Thema wie Sport möglich sei. Und der RBB, der jetzt ja auch betroffen ist, hat sich tatsächlich so eingeschaltet, dass er sagt, wir wollen das Ganze mal deeskalieren und haben sich bemüht um ein gemeinsames Gespräch von Balkowski, von Daniel Buß, von Jörg Wagner und auch von Annette Leiterer, der ZAPP-Redaktionsleiterin. Und man will tatsächlich da ja im Grunde die Missverständnisse aus der Welt räumen. Das ist so der Stand heute. Derzeit ist man dabei, einen Termin zu finden. Ob und wann es den gibt, keine Ahnung.
Das ist, da sind wir dann gespannt, was dann dabei rumkommt, glaubst du. Aber was bleibt denn da so aus Hörer- oder Zuschauersicht hängen?
Also ich finde, was hängen bleibt, ist auf jeden Fall, dass man schon ein gewisses Befremden haben kann, dass ein hochrangiger Vertreter einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt kritische, vermeintlich jedenfalls, der Eindruck bleibt jedenfalls bei mir und wird auch bei vielen Hörern sein, vermeintlich kritischer Berichterstattung aus dem Weg geht oder sie sogar unterbindet, indem er im Grunde Interviews verweigert. Und das ist, glaube ich, etwas, was eigentlich nicht ins Selbstverständnis eines öffentlich-rechtlichen Senders passt, meine Meinung jedenfalls. Und ich glaube, dass es deswegen auch nach diesem kurzen, dieser kurzen Eskalation vermutlich auch doch wieder eine Annäherung gibt. Und vielleicht schickt man halt nicht immer Buß vorbei, aber man sagt auch wegen ihm nicht mehr ab, grundsätzlich. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja, interessant, dass er dann auch anscheinend komplett in den Sendungen nicht auftreten wollte, wo er Buß als freier Mitarbeiter beschäftigt wird.
Ja.
Das ist dann ja auch nochmal ein strikteres Vorgeben, als einfach mal kein Interview zwischendurch
genau.
geben.
Ja. Das stimmt. Vielleicht würde er uns auch kein Interview mehr geben, weil Buß war ja neulich noch da.
Wir gucken beim nächsten Thema, wir bleiben beim Sport. Die Fußball-WM ist jetzt ja heute Abend, die hat begonnen, endlich, sagen viele. In letzter Minute gab es aber noch einen Rückschlag in Sachen kritischer Berichterstattung, auch in Russland, beziehungsweise über Russland. Der Sportreporter und ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt fährt doch nicht nach Russland.
Ja, die Entscheidung traf die ARD nach einem Gespräch, das sie geführt haben mit Außenminister Heiko Maas. Und Grundlage der Entscheidung waren Gefährdungsanalysen von Bundessicherheitsbehörden, darunter zum Beispiel das BKA, also das Bundeskriminalamt und auch Nachrichtendienste und auch das LKA in Berlin. Die haben gesagt, nee, besser nicht hinfahren.
Zu gefährlich. Hajo Seppelt hatte in der Vergangenheit über systematisches Doping im russischen Sport berichtet und es war ja sogar so, vielleicht erinnert ihr euch da noch, haben wir schon auch drüber gesprochen, erst wollte Russland ihm kein Visum ausstellen. Das hat er am Ende zwar doch bekommen, jetzt kam dann aber die Gefährdungsanalyse.
Einige sagen jetzt, die Entscheidung nicht zu fahren, die setzt ein schlechtes Zeichen. Dazu sagte Hajo Seppelt eben bei unserem Kollegen Ralf Günther bei Deutschlandfunk Nova.
Nicht die Entscheidung der ARD setzt ein schlechtes Zeichen, sondern die Tatsache, dass es so weit kommt, dass halt Sicherheitsrisiken inzwischen bei kritischer Sportberichterstattung so groß bewertet werden oder so unkalkulierbar betrachtet werden, dass am Ende die Berichterstattung nicht mehr möglich ist, ohne dass man dabei Gefahr läuft, ein Problem zu bekommen. Das kann ja ehrlicherweise nicht sein. Und das ist, finde ich, das fatale Signal für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt beispielsweise in Russland bereit sind und die vielleicht mal abseits des grünen Rasens Geschichten machen wollen, die kritischer sind, die riskanter sind, die brisanter sind. Für die heißt es, das könnten dann die Konsequenzen sein. Abgesehen davon wirft es natürlich auch wieder mal ein Licht darauf, was in Russland in Sachen Pressefreiheit los ist. Russland liegt auf Rang 148 von 180 Ländern im Ranking der Pressefreiheit. Durch dieses Ranking von Reporter ohne Grenzen ist klar geworden, wie problematisch die Situation dort ist. Und nicht nur die, die jetzt mal für ein paar Wochen anreisen, stehen ja dann möglicherweise schon ein bisschen im Fokus, sondern vor allem die Journalisten, die dort leben, die dort arbeiten, die auch vor und nach einer Weltmeisterschaft kritische Zustände im Land beleuchten und die dann befürchten müssen, dass sie Konsequenzen, negative, schwerwiegende Konsequenzen davontragen müssen oder können, wenn sie denn das machen. Wir wissen ja selber, wie es manchen Journalisten in Russland ergangen ist. Manche haben sogar mit dem Leben bezahlt.
Hajo Seppelt im Gespräch hier auf Deutschlandfunk Nova und da war echt viel Woche dabei in der Medienwoche.
Auf jeden
Herr
Fall. Also hätte man möglicherweise Anfang der Woche noch gar nicht so erwartet, aber da ist ja doch einiges in Bewegung gekommen. Also ja, wir werden sehen. Ne? Vielleicht wird es nächste Woche dafür umso ruhiger.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, da wird noch einiges um die Ecke kommen. Aber weißt du, wonach mir jetzt ist, Herr Pähler?
Ich vermute, warte, lass mich kurz raten. Du willst spielen?
Ja.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wurde doch mal wieder Zeit, dass wir hier ein Ründchen spielen. Soll ich anfangen mit meiner ersten Frage?
An, ja.
Ich freue mich nämlich. Heute Morgen hat es Ding-Dong gemacht.
Okay.
Und da gab es dann jemand hat gesagt, schönen guten Tag, wir sind von der Polizei.
Ach so.
Das war nicht der Postbote, sondern das war die Polizei, die gesagt hat, sie haben im Internet gehatet. Wir möchten gerne mal ihren Rechner sehen. Tatsächlich gab es jetzt schon eine von mehreren bundesweiten Razzien gegen Internet-Hatern. Und insgesamt sind über 20 Polizeidienststellen in ganz Deutschland mit am Start gewesen, meldet das Bundeskriminalamt. Herr Pähler, nennen wir doch bitte einmal drei Bundesländer, in denen tatsächlich was heute Morgen Ding-Dong gemacht hat.
Sie liegen die alle zusammen?
Sehr, sehr breit verteilt.
Sehr breit verteilt. Wirklich. Dann sage ich mal, in Schleswig-Holstein.
Yes, das ist korrekt.
Dann sage ich mal in Hessen.
Auch das ist richtig. Sehr gut, Herr Pähler.
Und Baden-Württemberg. Nein, Sachsen-Anhalt. Das andere Bindestrichland.
Richtig.
Echt?
Sehr gut, Herr Pähler.
Sehr gut, Herr Pähler. Was aber nicht stimmt.
Da gibt es tatsächlich einen Punkt. Das ist doch sehr schön. Ja.
Ja, ich habe mir gedacht, wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Sportberichterstattung gesprochen und da werden wir jetzt einiges von sehen, wenn wir es nicht komplett vermeiden und uns einfach nur dann die Ergebnisse angucken und dann gucken, wie wir bei diversen Tippspielen abgeschnitten haben. Aber sollten wir ein paar Spiele verfolgen, zum Beispiel in der ARD, neben Matthias Optenhövel, der ja eine ganz zentrale Rolle da im Kommentatoren- und Moderatoren-Team hat. Mhm. Wer steht ihm denn bei der ARD mit sportlicher, fußballerischer Expertise zur Seite? Zwei ehemalige Nationalspieler, die noch nicht so lange ehemalige Nationalspieler sind. Das kann ich vielleicht als Tipp an der Stelle nochmal dazu sagen.
Ach, er hat einen neuen Counterpart?
Ja, das habe ich nicht gesagt.
Ach so. Ich weiß es nicht. Ich hab mich damit noch nicht beschäftigt. Ich freue mich wirklich sehr auf die WM. Das wird total super. Das wird super. Ich teile auch nicht den Tweet, den heute einer abgesetzt hat und gesagt hat, für ihn ist jetzt die Fußball-WM wie Weihnachten nur ein Anlass, möglichst schnell betrunken zu werden.
Ja,
okay. Sehe ich nicht so. Ich weiß es nicht, Herr Pähler.
Also die Antwort wäre gewesen, Thomas Hitzlsperger.
Ah.
Und der Kleine, Philipp Lahm.
Na.
Ja. Ist, glaube ich, eine ganz coole Kombi.
Ja.
Ich weiß gar nicht, heute ging es aber beim ZDF los, ne? Oder? Ich kann es ja eh nicht gucken, ich stehe ja hier mit dir.
Mhm.
Na, dann bist du wieder dran.
Meine nächste Frage, ich gehe wieder zu den Hatern zurück im Netz.
Okay.
Ich finde es übrigens gut, dass man das erstmal hier so ein bisschen auch mal in der Öffentlichkeit erzählt, dass es auch Auswirkungen hat, dass es nicht nur gelöscht wird, wenn man im Netz hatet, sondern dass da auch mal einfach mal die Staatsanwaltschaft jemanden vorbeischicken kann. Und zwar gibt es da ja unterschiedliche Sachen, strafbare Hasskommentare, das können antisemitische Beschimpfungen sein, aber auch fremdenfeindliche Volksverhetzungen. Und die große Frage ist ja auch, mal angenommen, Herr Pähler, es gibt eine Volksverhetzung. Was glaubst du, wenn es da sogar eine Freiheitsstrafe gibt? Ja?
Wo?
Bei ja, uns? Und zwar, wie lange kann diese Freiheitsstrafe bei Volksverhetzung sein?
Maximal.
Maximal.
Ich schätze 5 Jahre.
Richtig.
Die hat doch jetzt irgendwie, dieser aktuelle Fall, irgendwie etwas mehr als 2 Jahre bekommen, oder? Egal.
Woher wusstest du das? Du hast auch mal öffentliches Recht so gemacht, ne?
Ja.
Ich
habe Jura für Anfänger gemacht und es ist aber auch dabei, also über diesen Anfängerstatus bin ich niemals hinausgekommen.
Finde ich gut, Herr Pähler.
Es kann aber auch daran liegen, weil ich manchmal meine Zeit mit komplett unnützen Dingen verbringe. Zum Beispiel gestern Abend habe ich etwas gesehen, was wirklich schlimm ist. Ich mag es kaum laut sagen. Lineares Fernsehen, das ist schon irgendwie peinlich heutzutage, finde ich, als Moderator eines Medienmagazins. Mhm. Und dann habe ich auch noch geguckt, Bachelor in Paradise.
Oh, das ist, das, ist das Schlimmste. Das, das ist alle Formate verheiratet.
Wenn ich sozusagen aber beim...
ist schon ein bisschen peinlich.
Ja, auf der guten Seite der Macht hätte stehen wollen. Was hätte ich dann gestern im Alternativprogramm gucken müssen, was tatsächlich auch Quotenkönig gegen die Staffel gewesen ist?
Es war gestern ein... Dienstagabend, ne?
Mittwoch. Ja, wen hätte ich dann gesehen?
Mittwochabend. Ich will nicht ein bisschen wie Traumschiff sagen. Ich weiß nicht, das ist
so
völlig
ähnlich.
Abstrus.
Also nicht ganz so, aber irgendwie so ähnlich. So für die gleiche Zielgruppe auf jeden Fall.
Rosamunde Pilcher.
Nein, ernster, viel ernster mit Rudi Zerner. Aktenzeichen XY.
Was hat ein Aktenzeichen XY mit Traumschiff zu tun?
Ey, findest du die gleiche Zielgruppe, oder?
Nein.
Nein?
Nein.
Das ist schon ein ernstes Format, ne?
Aktenzeichen guckt Fadi und Mutti guckt Traumschiff.
Ja, aber da die ja nur einen Fernseher haben, gucken sie manchmal auch zusammen.
Ja, mittlerweile hat einer von beiden Tablet. Es ist die Wahrheit, Herr Pähler.
Na gut.
Ja. So, wir haben ja gerade Timo Wölken gehabt als einer der jüngsten, Jahrgang 85, der jüngsten Parlamentarier auf EU-Ebene.
Ja.
1979, das hat mich nämlich interessiert, lag das Durchschnittsalter der Abgeordneten mit 51 Jahren deutlich über demjenigen des Deutschen Bundestages mit 47 Jahren.
Okay.
Inzwischen hat sich das Durchschnittsalter im Europäischen Parlament jedoch verändert. In welche Richtung?
Wie war es gerade nochmal? 47 Jahre?
Hm.
dass ich schätze... Ah! Dass es höher geworden ist.
Das ist richtig, Herr Pähler. Nee, es ist runtergegangen. Aber die Aufklärung gibt's nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.